Deutschlandfunk, der Tag.
Es gibt nicht diese eine Zaubertür, die man öffnen kann. Und wenn es nicht die eine Tür gibt, dann werden wir unterschiedliche Fenster öffnen, mit denen wir dafür sorgen können, dass wir an den Verhandlungstisch endlich zurückkehren können.
Reden, reden, reden. Also die hohe Kunst der Diplomatie. Und immer wieder betont sie, dass wir, gemeint ist Europa. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hatte an diesem Montag bei ihrem Antrittsbesuch in Kiew ziemlich hohe Erwartungen zu erfüllen. Das wurde auch in der anschließenden Pressekonferenz am Mittag deutlich, aus der wir gerade diesen Ausschnitt gehört haben. Diese Erwartungen, die kommen nicht nur von Seiten der Ukraine, sondern auch bei uns in Deutschland wird die Grünen-Politikerin ganz genau beobachtet. Ihr Amtsantritt fällt zusammen nämlich mit einer der größten geopolitischen Krisen der letzten Jahre, also der Frage, ob Russland tatsächlich einen Militärschlag gegen die Ukraine plant.
Wir werden alles dafür tun, die Sicherheit der Ukraine zu garantieren. Und deswegen arbeite ich persönlich als deutsche Außenministerin so gut wie jeden Tag und jede halbe Nacht daran, damit wir gemeinsam mit der Ukraine, mit Russland, diese wirklich schwierige Situation jetzt weiter deeskalieren.
Tja. Reicht die Macht des Wortes da allein aus? Wir wissen das nicht im Moment. Klar ist aber, etwa beim Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Die Außen-, die Sicherheits- und die Klimapolitik. Und das haben Annalena Baerbock wie auch ihre Partei, die Grünen, ziemlich genau im Blick.
Ich möchte an dieser Stelle noch mal unterstreichen, dass wir unabhängiger werden müssen von Energieimporten, auch zu unserer eigenen Sicherheit, dass die Frage von Energiepartnerschaften nicht nur eine klimapolitische, eine energiepolitische Frage ist, sondern eine sicherheitspolitische Frage ist. Und deswegen ist das Klimathema auch im Bereich der Außenpolitik jetzt mit ins Auswärtige Amt gekommen, weil Klimafragen, Energiefragen eben auch Sicherheitsfragen sind.
Gleich mehr zu diesem Thema im Gespräch mit Stefan Detjen, der mitgereist ist nach Kiew. Und danach sprechen wir über ein anderes, total vergessenes Thema, nämlich über Alexei Nawalny und die Frage, wie es ihm ergangen ist im Gefängnis seit seiner Rückkehr nach Russland am 17. Januar, heute vor einem Jahr. Willkommen zu dieser Ausgabe unseres Deutschlandfunk-Podcasts Der Tag. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Von Neuseeland über Schweden bis Serbien sind Frauen an der Spitze der Regierung. In Deutschland ist Annalena Baerbock von den Grünen als erste Frau in Deutschland jetzt Außenministerin. Und kaum ein Vorgänger hat dieses Amt in einer derart krisenhaften Zeit angetreten wie die Grünen-Politikerin. Die Häme, die Baerbock besonders geschmacklos schon im Wahlkampf entgegenschlug, diese Häme begleitet die Ministerin bis heute weiter. Auch wenn jetzt etwas verschwurbelter von Unerfahrenheit die Rede ist oder auch von der Novizin. Ich freue mich über Rückmeldungen, falls jemand einen jungen Minister kennt, der als Novize bezeichnet wird. Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. Du begleitest Annalena Baerbock derzeit auf ihrer Reise.
Ja, es ist gerade echt. Wir müssen auch schnell machen, weil ich dann gleich in den Bus wieder springen muss.
Alles klar. Du bist unterwegs, wir hören es im Hintergrund. Wo steckst du gerade, Stefan?
Ich bin jetzt gerade im Stadtzentrum vom schönen Kiew. Wenn man da durchfällt, geht einem wirklich wieder auf, was das für eine tolle, prächtige Stadt ist. Und hier bin ich jetzt gerade in der Botschaft in einem kurzen Zwischenstopp. Wir waren eben im Außenministerium, da hat es die Pressekonferenz von Annalena Baerbock und ihrem ukrainischen Kollegen Dmytro Kubella gegeben. Baerbock ist jetzt mit dem beim Mittagessen. Wir konnten jetzt hier eben arbeiten in einem Raum. Ich habe da gerade einen Bericht fertig gemacht, der dann in unserer 18.10 Sendung laufen kann, während wir dann schon wieder im Flugzeug sitzen nach Moskau.
Bevor wir gleich auf deine persönlichen Eindrücke während dieser Reise nochmal zu sprechen kommen, lass uns zunächst über die Pressekonferenz reden, die du gerade schon angesprochen hast. Du hast diese PK am Mittag jetzt verfolgt, der Außenministerin und ihres ukrainischen Amtskollegen Kuleba. Was waren die wichtigsten Botschaften?
Also zunächst mal muss ich sagen, ist mir aufgefallen, dass das sehr freundlich war. Da war ich mir nicht so ganz sicher, wie das wird. Denn wir haben ja vorher gehört, dass in Kiew eine schlechte Stimmung herrscht mit Blick auf die Bundesregierung und namentlich auch auf die Außenministerin. Das hat jedenfalls der ukrainische Botschafter in Berlin, Melnyk, vor dem Abflug Annalena Baerbocks am Wochenende gesagt, in einem Interview mit der deutschen Presseagentur. Der hat gesagt, man sei enttäuscht und verbittert über die mangelnde Hilfe der neuen Bundesregierung und der Außenministerin Annalena Baerbock. Also da war ich mal gespannt, ob wir das hier mitkriegen. Aber gemessen daran habe ich dann einen sehr freundlichen Auftritt von den beiden erlebt. Die beiden, da waren also keine Misstöne, wie man das vielleicht hätte erwarten können, kein öffentlicher Druck auf die Außenministerin. Beide haben sich gefreut über gute Beziehungen. Es gab auch einen formalen Grund übrigens, das fällt natürlich völlig aus dem Blickfeld raus, nämlich, dass sozusagen der offizielle Anlass dieses Besuchs ist, die Feier von 30 Jahren diplomatischer Beziehungen Deutschlands zur Ukraine. Und Baerbock hat daran erinnert, dass damals Deutschland das erste Land war, das hier in Kiew eine Botschaft eröffnet hat.
Darauf ist sie ausführlich eingegangen. Lass uns vielleicht gerade noch einmal kurz bei den medialen Misstönen vorwegbleiben. Du hast den ukrainischen Botschafter hier in Berlin angesprochen, den Andriy Melnyk, der so die Stimmung sehr hochgejatzt hat, sage ich jetzt einmal. Weil ja dieses mediale Feuer im Hintergrund auch immer ganz interessant ist. Ist das einfach nur das übliche Anheizen vor solchen wichtigen Gesprächen? Oder wie erklärst du dir diesen Kontrast zwischen Freundlichkeit in Kiew und eher gereizten Tönen in Berlin?
Also ich würde mal sagen, ein Botschafter, vor allen Dingen einer, der auf einem so wichtigen Posten ist, wie das Berlin für die Ukraine gerade in diesen Tagen ist, der sagt sowas, etwas so Drastisches, nicht ohne Abstimmung. Und insofern ist das dann schon ein typischer diplomatischer Move, dass man vorher mal deutliche Worte sagt, weil man weiß, man spricht ja dann wieder und kann dann auch wieder andere Akzente setzen. Das ist bestimmt das, was hier stattgefunden hat. Insofern hat das, glaube ich, nicht getäuscht, was der Melnyk da gesagt hat. Die sind hier frustriert, die drängen hier mit allen Mitteln darauf, dass sie Hilfe brauchen, dass sie sich nicht genügend unterstützt fühlen und dass sie jetzt wirklich alles von ihren westlichen Partnern haben in dieser für die Ukraine existenziellen Situation.
So eine Art Bad Cop, Good Cop, also sozusagen auf ukrainischer Seite. Fangen wir vielleicht, lass uns auf eine Forderung zu sprechen kommen, die die Ukraine seit langem schon erhebt, nämlich, dass sie von Deutschland gerne Defensivwaffen hätte, um sich in der Ostukraine besser verteidigen zu können gegen die Separatisten. Die Bundesregierung kommt dieser Aufforderung, dieser Bitte bisher nicht nach. Warum nicht?
Ja, das hat ja eine interessante Vorgeschichte, die auch was mit unserem Sender zu tun hat, denn es gab ja mal die Forderung auch aus den Reihen von Annalena Baerbocks Partei, nämlich von Robert Habeck, du erinnerst dich, ja. Das war eine Reise, die Robert Habeck damals im Wahlkampf in die Ukraine gemacht hat, da war unser Kollege Klaus Remme dabei und der hat ein Interview mit ihm geführt und da hat Habeck das fallen lassen. Man soll mal drüber nachdenken, in dieser Situation Waffen, Defensivwaffen hat er dann nachher immer wieder präzisiert an die Ukraine zu liefern und hat dafür dann auch von der eigenen Partei, von den Grünen, Dresche bekommen. Annalena Baerbock hat jetzt nochmal gesagt, das ist nicht die Haltung der Bundesregierung. Ich habe das auch erlebt neulich, als ich mit ihr in Washington war. Da stand sie ja auch neben dem amerikanischen Außenminister Blinken. Und das war der einzige wirklich deutliche Akzent des Dissenses, den Annalena Baerbock auch da in Washington gegenüber diesem so wichtigen Partner gemacht hat, dass sie gesagt hat, wir werden und wir wollen keine Waffen in die Ukraine liefern. Das hat sie eben auch nochmal in dieser Begegnung mit ihrem ukrainischen Kollegen hier in Kiew nochmal unterstrichen.
Also ein totaler Widerspruch. Ist das einfach der Gegensatz zwischen Wahlkampf und Realpolitik, was wir da zwischen Habeck und Baerbock im Widerspruch erleben?
Nein, ich glaube nicht, dass der Widerspruch zwischen Wahlkampf oder Opposition und dann Regierungsverantwortung ist. Das ist nochmal was anderes. Das haben wir zum Beispiel in der letzten Woche erlebt, als Annalena Baerbock dann, das war ja auch denkwürdig, im Kabinett zunächst und dann im Bundestag das Irak-Mandat für die Bundeswehr eingebracht hat. Da hat sie sich auch selber früher in der Opposition, auch im Wahlkampf, immer wieder dagegen ausgesprochen, hat gesagt, das ist voll völkerrechtlich nicht sauber. Die Grünen haben dagegen gestimmt. Jetzt ist die grüne Außenministerin, beugt sich den Notwendigkeiten der Realpolitik und bringt die Verlängerung dieses Mandats selber in den Bundestag ein. Das, was wir da mit Blick auf Waffenlieferungen erlebt haben, in diesen unterschiedlichen Akzentuierungen zwischen Habeck und Baerbock, das war, glaube ich, einerseits ein Beleg für die Unwuchten und Unstimmigkeiten, die es auch zwischen diesem Spitzengespann immer gegeben hat und unterschiedlichen Haltungen, die wir da gesehen haben. Da hat Habeck unabgesprochen ganz gezielt einen Akzent gesetzt, der aber eben nicht mehrheitsfähig ist bei den Grünen und auch nicht in dieser Koalition mit der SPD. Denn sowohl bei der SPD als auch bei den Grünen haben wir im Bundestag einen eher gewachsenen, eher jungen, pazifistisch geprägten Flügel, der sowohl mit solchen Themen wie Auslandseinsätzen der Bundeswehr als auch mit möglichen Waffenlieferungen an die Ukraine auch in dieser Situation erhebliche Schwierigkeiten hätte, die da nicht mitgehen würden.
Stefan, wir kommen auch in diesem Gespräch natürlich nicht an dem alten neuen Zankapfel Nord Stream 2 vorbei. Auch diese Gaspipeline, die Ukraine ja so sehr fürchtet und die viele in Europa ablehnen, viele unserer EU-Nachbarstaaten auch, war heute natürlich auch ein wichtiges Gesprächsthema. Und nichts mehr würden sich die Ukrainerinnen und Ukrainer ja auch hier mehr wünschen, als dass die Grünen oder dass die Deutschen endlich sagen, Nord Stream 2 kommt doch nicht. Das können wir in der jetzigen Situation nicht verantworten. Gab es da heute irgendwelche neuen Zeichen von Annalena Baerbock?
Nee, gar nicht. Auch da haben die Ukrainer nichts bekommen. Auch das war wieder ein Beispiel. Wir wissen, wie die ukrainische Haltung dazu ist, wie gefährlich und wie schädlich die Ukrainer dieses Projekt finden, weil sie das Gefühl haben, weil sie die Sorge haben, dass sie damit in den Gasgeschäften zwischen Deutschland und Russland, von denen sie ja profitieren als Durchleitungsland, dass sie da überflüssig werden, dass sie ausgebotet werden. Es gab eine Frage, das war interessant, es gibt dann in diesen Pressekonferenzen ist das immer so, dass es vier Fragen gibt, zwei für die mitreisenden deutschen Journalisten, zwei für die örtlichen ukrainischen Journalisten, und da hat dann in der Tat eine ukrainische Journalistin gleich an Baerbock die Frage gestellt, wie ist das jetzt mit diesem Nord Stream-Projekt. Und Baerbock hat dann die bekannte Haltung wiederholt. Und wenn man genau hinhört, auch da mit diesen feinen Akzentuierungen, die erkennen lassen, dass sie da im Wahlkampf auch eine andere Haltung hatte. Sie hat darauf verwiesen und hat gesagt, da läuft in Deutschland ein Zertifizierungsverfahren. Wir haben Vereinbarungen. Wir haben gesagt im Koalitionsvertrag, das ist sozusagen der Kompromiss, dass wir da ein energierechtliches Verwaltungsverfahren faktisch durchführen. Und sie hat dann aber auch noch hinzugefügt und hat gesagt, aber wenn es zu Aggressionen Russlands kommen sollte, dann werden wir, so hat sie es hier formuliert, mit unseren Partnern über geeignete Maßnahmen beraten. Sie verwendet ja immer diesen Begriff, eine Aggression Russlands, eine militärische Operation Russlands hätte ein hohes Preisschild. Das ist die Formulierung, die wir von ihr immer wieder hören. Und sie hat gesagt, wir wissen natürlich, dass dieses Pipeline-Projekt geopolitische Implikationen, so hat sie das formuliert, hat. Das ist an sich ein völlig banaler Satz. Aber wenn wir ihren Chef, Bundeskanzler Olaf Scholz, nochmal uns ins Ohr rufen, dann ist es ja der gewesen, der in solchen Pressekonferenzen, etwa zuletzt in Polen, das habe ich da auch erlebt, immer wieder den Eindruck erweckt hat, als gehe es da in Deutschland eigentlich nur um eine ganz banale Verwaltungsfrage, eine Behördenentscheidung.
Peanuts.
Und gar nicht hat anklingen lassen, was das für eine weltpolitische Dimension hat.
Ja, auch Angela Merkel hat ja immer gesagt, das sei ein rein privatwirtschaftliches Projekt. Wenn ich dir so zuhöre, gewinne ich den Eindruck, dass Annalena Baerbock die Sprache der Diplomatie doch offenbar ziemlich schnell zu erlernen scheint. Das stimmt mich insofern nachdenklich, als dass es auch seitdem sie im Amt ist weiterhin viel Häme gegen sie gibt. Als junge Frau, die unerfahren sei im Amt. Wie nimmst du sie wahr zurzeit?
Also ich bin ja jetzt auch erst am Beginn der Beobachtung, die wir da als Journalisten machen. Sie ist in einem neuen Amt und wir erleben sie jetzt auf diesem diplomatischen Parkett natürlich als eine, die sich diese diplomatische Sprache zu eigen macht. Auch als eine, die jetzt anders spricht, als sie es als Oppositionspolitikerin getan hat. Ich habe das Beispiel, das ist ein besonders einprägsames Beispiel, dieses Irak-Mandats für die Bundeswehr genannt. Und jetzt wird es sehr fein drauf ankommen, welche Akzente sie da setzt. Spitze Akzente, eigene Akzente habe ich von ihr noch nicht gehört in den Konfliktfeldern. Sie hat das in Washington gemacht, indem sie da neben Blinken stehend auch nochmal von sich aus übrigens ungefragt gesagt hat, was Waffenlieferungen an die Ukraine geht, haben wir da einen Dissens, haben wir da eine andere Position. Das ist dann schnell in ihrem Sprechtext weitergefahren. Nord Stream könnte dann so ein Thema sein, wo es dann auch darauf ankommt, wie sie sich in der Bundesregierung behauptet. ob es ihr gelingt, gegen das Kanzleramt, gegen den Bundeskanzler möglicherweise auch eigene, möglicherweise divergierende außenpolitische Akzente zu setzen, die dann wiederum, wenn es etwa um Nord Stream geht, ja mit grünen Positionen übereinstimmen würden. Das haben wir noch gar nicht erlebt, das können wir noch gar nicht beurteilen, wie durchsetzungsstark sie da ist. Wir haben das ja nur ganz am Anfang, gleich unmittelbar nach der Vereidigung der Regierung erlebt, dass es da einen Dissens zwischen der SPD gab, als der Fraktionschef Müntefering gesagt hat, naja, die Außenpolitik wird natürlich im Kanzleramt geprägt, und Omid Nuripur, der designierte Parteichef der Grünen, dann sofort gesagt hat, das ist die alte überkommene Koch-Kellner-Logik. Also da sieht man schon, was für ein Spannungspotenzial da ist. Und dann geht es für Baerbock natürlich jetzt darum, sich auf dem europäischen diplomatischen Parkett zu behaupten und zu beweisen. Und da hat sie ja ein Projekt, und das ist dann tatsächlich eines, in dem sie heute Gemeinsamkeit mit ihrem ukrainischen Kollegen Kubela demonstrieren konnte, nämlich dieses N4-Format, das Normandie-Format wieder in Gang zu bringen, also die Gespräche zwischen Frankreich, Deutschland, Russland und der Ukraine. Das wird die große Frage sein, ob es Baerbock dann mit ihrem französischen Kollegen, mit dem sie demnächst auch nochmal in die ostukrainischen Krisengebiete reisen will, das hat sie angekündigt, ob es denen gemeinsam gelingt, das nochmal in Gang zu setzen und dann sozusagen auf der großen internationalen Bühne damit auch den Einfluss, die diplomatische Fähigkeit Europas wieder ins Spiel zu bringen. Denn das ist ja das, was wir jetzt in den letzten Wochen erlebt haben, dass das vor allen Dingen von den Amerikanern beherrscht wurde.
So, bei dir schlagen schon die Türen. Musst du zum Bus oder haben wir noch Zeit für eine letzte Frage, was Annalena Baerbock dann jetzt an ihrer nächsten Station in Moskau erwartet?
Ich versuche mal hier hinter mich zu blicken, aber ich glaube, ein paar Minuten haben wir noch. Ich muss aufpassen, dass ich den Konvoi nicht verpasse, sonst bleibe ich hier in Kiew
ohne sitzen. Dich abfahren,
genau. Da kommst
du nicht
mehr rein, wenn so eine Karawane einmal mit Blaulicht in der Stadt losgefahren ist. Also kurzer Ausblick auf Moskau, das wird natürlich spannend, denn da trifft sie dann Lavrov. Und der russische Außenminister, der ist nun echt sozusagen die größte Herausforderung für jeden Außenpolitiker. Da muss man nicht eine sein, der man anhängen kann. Sie ist jung und unerfahren. Das ist einer, der verspeist seine Gegenüber sozusagen ganz gerne mal auf offener Bühne. Das haben wir vor genau, fast auf den Tag genau einem Jahr erlebt, als der EU-Außenbeauftragte Borrell in Moskau war und Lavrov den, tja, das wurde beschrieben, auf offener Bühne gedemütigt hat, ihn als unwissend dargestellt hat. Und Lavrov ist dann wirklich schwer beschädigt nach Brüssel zurückgekommen. Also das wird insofern dann wirklich ein schwieriger Auftritt, wo sie es dann auch mit jemandem zu tun hat, der wirklich nicht berechenbar ist, so wie, und das ist ja das Eindrucksvolle, wir überhaupt erleben, dass man in der westlichen Diplomatie insgesamt eigentlich rätselnd vor der russischen Position steht und einfach nicht weiß, was die vorhaben und wie weit die wirklich gehen wollen. Vielleicht werden wir da morgen schlauer.
Mit dem Speiseplan von Sergej Lavrov. Ich nehme das Bild mal auf, wünsche dir gute Weiterreise und hoffe, dass du den Bus noch bekommst. Danke, Stefan. Bis bald.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Stefan Detjen meinte natürlich eben Josep Borrell, der als EU-Außenbeauftragter nach Brüssel zurückgekehrt ist, und nicht Sergej Lavrov. Die kleine Verwechslung, die kann schon mal passieren, wenn man es eilig hat. Wir drehen den Globus jetzt noch ein Stück weiter Richtung Osten und schalten nach Moskau. Genau ein Jahr ist es her, dass der Oppositionelle Alexei Nawalny aus Berlin in sein Heimatland Russland zurückgekehrt ist und sofort auf dem Flughafen festgenommen wurde. Seit dem letzten Winter ist es so ruhig um ihn geworden, dass der schwere Anschlag auf ihn mit dem Nervengift Novichok fast in Vergessenheit geraten ist. Monatelang musste sich Nawalny davon in der Berliner Charité erholen. Die Frage daher an Florian Kellermann, unseren Korrespondenten in Russland: Wie geht es eigentlich Alexei Nawalny heute?
Es geht ihm auf jeden Fall besser, als es ihm noch vor ein paar Monaten ging. Und zwar aus ganz objektiven Gründen schon mal, weil er jetzt nicht mehr als fluchtgefährdet gilt. Also dieser Passus ist jetzt gestrichen aus seinem Strafregime und er wird jetzt nachts nicht mehr geweckt, wie es noch am Anfang war. Da wurde er nachts immer einmal besucht von einem Mitarbeiter des Gefängnisses und auch mit Videokamera aufgenommen, ob er denn auch tatsächlich noch da sei.
Total.
Das ist jetzt nicht mehr der Fall.
Ja.
Genau, das ist schon mal gut. Ansonsten ja, macht er jetzt wieder, seit er den Hungerstreik beendet hat, was jetzt auch schon wieder einige Monate her ist, einen relativ fidelen Eindruck. Das berichten auch die Anwälte, Anwältinnen, die ihn immer wieder besuchen, sogar sehr oft besuchen. Und auch die Familie war ja jetzt schon mal da, die kann das auch berichten. Und in seinen Tweets, die er absetzt, wirkt er, ja, die sind zumindest humorvoll und auch lebensfroh. Natürlich auch sehr sarkastisch, aber sie machen keinen resignierten Eindruck.
Mich überrascht das. Ja, ja. Erzähl.
Ja, ich meine, es gibt natürlich noch andere Faktoren, über die er nicht spricht, die im vergangenen Herbst ans Tageslicht gekommen sind. Da ist einer, der ehemals bei ihm mitgefangen war, entlassen worden. Und er hat dann darüber berichtet, eben, dass es schon spezielle Bedingungen für ihn gibt, die sehr unangenehm sind. Also wo psychischer Druck auf ihn aufgebaut wird, auch eben durch die Mitgefangenen, die speziell für ihn quasi ausgewählt worden sind. Die sollen nicht mit ihm reden. Die sollen ihn dann immer wieder drangsalieren. Dann ist jemand neben ihn ins Bett gelegt worden, der offenbar krank war. Da ist dann die Frage gestellt worden, ob er nicht Tuberkulose hat. Es ist quasi in der Schwebe geblieben. Also da ist psychischer Druck auf ihn aufgebaut worden, den es sicherlich weiterhin gibt, den er sich aber einfach nicht anmerken lässt.
Ja, und genau das überrascht mich so. Also du sagst, er lässt sich das nicht anmerken. Wir erinnern uns aber an die Bilder vor allem aus dem letzten Jahr, wo er geradezu ausgemergelt aussah im Zuge seines Hungerstreiks. Die psychischen Probleme, die wirklich fragwürdigen Umstände seiner Inhaftierung. Du hast es eben schon beschrieben, jede Nacht ist er aufgeweckt worden. Ich weiß nicht, wie gut du Gelegenheit hattest, bisher als Journalist sozusagen die Person Nawalny hinter der offiziellen politischen Figur kennenzulernen. Aber ist das große Kraft im Innern, die ihn das alles durchhalten lässt? Oder wie schafft er das?
Ja, wie er das schafft, ist wirklich die große Frage, die ich nicht beantworten kann. Aber dass er hier etwas Außergewöhnliches schafft, das muss man einfach konstatieren. Und das muss man ja schon zu seiner Rückkehr vor einem Jahr sagen. Also unter solchen Bedingungen zurückzukehren, wo es ganz klar ist und die Signale waren da, du wirst sofort festgenommen, dir wird der Prozess gemacht, du kommst ins Gefängnis. Und andererseits hätte er ein Leben gehabt, ja, in Freiheit im Westen. Er wäre sicherlich von Konferenz zu Konferenz gereist, hätte Preise persönlich abholen können, zum Beispiel den Preis des Europäischen Parlaments, den Sacharow-Preis. Und was er gewählt hat, ist ein Leben im Gefängnis unter schweren Bedingungen. Das ist bewundernswert und damit hat er sich einfach wahnsinnig auch entwickelt in der Wahrnehmung der russischen Gesellschaft, zumindest perspektivisch. Er ist wirklich zu einem Politiker geworden. Ist nicht mehr nur ein Kreml-Kritiker, der irgendwie Korruption aufdeckt und der ja im Westen gut angesehen ist, sondern er hat hier wirklich ein persönliches, großes Opfer gebracht, das ihn auch perspektivisch, wenn er in Freiheit ist, zu einer politischen Figur in Russland machen würde.
Und seine, die öffentliche Wahrnehmung über ihn, ich meine, nun ist er im Gefängnis und sozusagen ja zumindest als Politiker von der Bildfläche verschwunden, aber polarisiert sein Name die russische Gesellschaft?
Ja, sein Name würde sicherlich die Gesellschaft polarisieren, wenn er noch so häufig genannt würde. Aber im Moment sind einfach so viele andere Themen, die im Vordergrund stehen, dass der Name Nawalny nicht mehr so oft fällt. Das war dann eben Mitte des vergangenen Jahres nochmal so, als die Organisationen, die er gegründet hat, als extremistisch bezeichnet worden sind und auch vom Gericht so erklärt worden sind. Und ja, seitdem wird einfach viel weniger über ihn berichtet. Seine Mitstreiter sind fast alle, die wichtigen Mitstreiter, emigriert. Sie halten sich im Ausland auf. Die noch da sind, werden jetzt überzogen mit Gerichtsverfahren. Und ja, selbst die Teilnehmer an den Demonstrationen für ihn, die es gab, nachdem er zurückgekommen ist nach Russland Anfang des vergangenen Jahres, werden ja verfolgt. Zuletzt ist wieder einer vor ein paar Tagen erst zu 5 Jahren Haft verurteilt worden, weil er ein bengalisches Feuer damals in die Reihen der Polizisten geworfen hat. Und er hat sich dann entschuldigt dafür bei der Polizei, das ist aufgenommen worden auf Video, das ist veröffentlicht worden. Nur deswegen sind es dann letztendlich 5 Jahre Haft geworden. Die Staatsanwaltschaft hat noch mal deutlich mehr gefordert.
Bleiben wir noch einen Moment bei Nawalny selbst. Du hast eben selber gerade es so formuliert, dass sein Name nicht mehr so oft fällt. Und damit können wir natürlich ideal den Bogen zur außenpolitischen Lage schlagen, in der Russland ja gerade mitten mit drin steckt. Natürlich ist die Frage, steht im Raum, ob diese Zuspitzung im Ukraine-Konflikt, der Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine, der Umgang mit Belarus, Stichwort die Geflüchteten, die von Moskau aus, Entschuldigung, die von Minsk aus nach Richtung Polen weitergewandert sind. Sind all das möglicherweise auch Ablenkungsmanöver von der innenpolitischen Lage in Russland, vom Umgang mit Regimekritikern?
Ja, das bedingt sich alles so ein bisschen gegenseitig. Das ist tatsächlich so. Also man kann sagen, je härter das Vorgehen ist im Inneren gegen Gegner, desto aggressiver ist dann auch das Auftreten nach außen. Ja, das sieht man also in den vergangenen Jahren, dass das immer so ein bisschen korreliert. Und das hat natürlich auch ursächliche Gründe. Das heißt, auf der einen Seite, wenn man im Inneren sozusagen Ruhe hat, wenn es dort kein Störfeuer gibt, wenn die Opposition mundtot ist, dann ist es viel leichter, sich auf außenpolitische Abenteuer einzulassen. Denn dann kann man das eben entsprechend mit der Propaganda dann auch als Erfolg verkaufen im Inland. Dann wird einem das nicht zerredet. Man muss ja damit rechnen, sollte es zu einem Krieg kommen, dass dann auch viele Menschen sterben werden, eben auch russische Soldaten. Das soll ja auch nicht breit getreten werden. Man hatte also ein bisschen dann eben freiere Hand in der Außenpolitik.
Darf ich da kurz zwischenfragen?
Genau.
Darf ich da kurz zwischenfragen? Weil du sagst, wenn die Opposition mundtot gemacht wird, würdest du denn so weit gehen zu sagen, angesichts all der Prozesse und es wird ruhiger um Nawalny, ist die Opposition derzeit mundtot gemacht?
Ja, schon weitgehend. Also natürlich nicht komplett. Also das geht in Russland nicht so leicht. Das ist ein sehr großes Land und die Opposition hat ja auch eine lange Tradition. Und es zum Beispiel auch Nawalny hat ja immer noch da, nicht er selber, aber seine Mitstreiter betreiben immer noch einen YouTube-Kanal, wo sie Korruption aufdecken. Also sie sind zwar dann vielleicht nicht mehr die Anführer in Russland, aber trotzdem schaffen sie das doch immer noch. Es geht nicht ganz, geht nicht die Opposition so einfach mundtot zu machen, aber die Tendenz ist eindeutig. Es sind so viele Medien als ausländische Agenten bezeichnet worden im vergangenen Jahr. Viele von ihnen haben dann auch direkt aufgehört zu arbeiten, weil sie befürchten mussten, strafrechtlich verfolgt zu werden. Und das ist schon deutlich eingeschränkt worden. Also die ist nicht mundtot, die Opposition, aber sie ist jetzt deutlich leiser geworden einfach.
Und ich komme noch mal zurück auf diese Figur Nawalny und seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Ich kann mich erinnern aus dem letzten Jahr, dass er nicht so ganz unumstritten war. Ist diese Kritik an ihm verstummt?
Nein, die ist nicht verstummt. Die gibt es weiterhin. Allerdings kommt sie eben aus einer bestimmten Ecke, sage ich mal, auf diese liberalen Opposition, die jetzt dann doch auch sehr dogmatisch eben dasteht in ihrer Kritik an Nawalny. Zum Beispiel eben bei der Duma-Wahl. Da hat es ja das Projekt von Nawalny gegeben und gibt es weiterhin dieses Smart Voting, so heißt es auf Englisch, kluges Abstimmen, dass dort eben Wahlempfehlungen von den Nawalny-Leuten ausgegeben werden für Kandidaten, die nicht aus der Kreml-Partei Einiges Russland stammen und die größten Chancen in einem bestimmten Wahlbezirk haben. Und dann werden eben zum Beispiel auch Kommunisten unterstützt. Und das ist in der liberalen Opposition sehr umstritten. Und da hat es dann auch Aufrufe gegeben, für diese Kandidaten also nicht zu stimmen, für die Nawalny empfohlen hat, selbst wenn sie keine Kommunisten sind. Aber die Anerkennung ist jetzt doch deutlich, deutlich gewachsen, würde ich sagen, im vergangenen Jahr. Dadurch, dass er zurückgekommen ist, hat er viele seiner Kritiker dann doch nicht überzeugt, aber doch immerhin insofern verstummen lassen, als sie anerkennen mussten, wenn jemand in der Opposition was reißen kann und letztendlich die Leute von sich überzeugen kann, dann ist es Nawalny. Allerdings muss man auch sagen, das ist trotzdem immer noch ein Nischenthema. Wir sprechen hier über einen kleinen Teil der russischen Bevölkerung, der diese Medien, die oppositionellen oder kritischen Medien wahrnimmt, der nicht in dieser Blase der Propaganda lebt. Und das ist kein besonders großer Teil. Wir sind hier in Moskau, die meisten, die Korrespondenten sind in Moskau und viele meinen dann vielleicht auch oder man bekommt den Eindruck, das wäre die Welt, das wäre Russland, aber das ist nicht der Fall.
Wir kämpfen hier ja im Westen sehr stark mit dem Phänomen der Politikverdrossenheit, oder es ist gar nicht unbedingt ein Phänomen, denn es gibt ja Ursachen dahinter, die das Ganze erklärbar machen, dass immer mehr Menschen sich auch abwenden oder desinteressierter sind, teilweise auch falsch informiert werden, falsche Informationen erhalten. Gibt es diese Entwicklung von Politikverdrossenheit, sei es jetzt in der außenpolitischen Lage oder auch im Umgang mit Oppositionellen, beobachtest du das auch in der russischen Gesellschaft oder ist das eine sehr politische Öffentlichkeit?
Nein, das beobachte ich ganz massiv. Also die Politik hier ist ja derart, sagen wir mal, hermetisch geworden, dass es natürlich zu Verdrossenheit führt oder beziehungsweise schon zu dem Eindruck, es gibt sowas wie Politik im Sinne von Streit um Meinungen dann eigentlich gar nicht. Also es gibt eben diese Staatsmacht und das ist eben Putin und seine Mannschaft und die machen eben, was sie machen. Das ist dann die Politik. Gegen die kann man sich dann schon wenden, wenn die irgendein Projekt haben. Aber jetzt einen Alternativvorschlag zu formulieren, diese Möglichkeit scheint es irgendwie gar nicht mehr zu geben. Also das ist was, ja, was in Russland so auch aus den Köpfen so ein bisschen verschwunden ist. Das heißt, das ist ja auch das Ziel gewesen. Und das ist weiterhin das Ziel von Putin, eben diese Alternativlosigkeit in einem viel größeren Maße, als es jetzt in Deutschland irgendwie vorstellbar ist, eben zu etablieren in den Köpfen. Also es gibt gar nichts an. Wir sind Russland. Der Kreml, die Führung des Kremls ist Russland. Und das wird auch von vielen Russen einfach nicht in Frage gestellt. Man kann damit zufrieden sein, man kann dagegen sein. Aber das ist trotzdem eben die Staatsmacht schlechthin.
Also Russland, das bin ich sozusagen, aus Sicht von Putin.
Ja, genau. Das bin ich und das wird eben, das verstehen eben dann auch viele Leute so. Also das ist eben mehr oder weniger dann die von Gott gegebene, in Anführungszeichen von Gott gegebene, aber jedenfalls unveränderliche Staatsmacht, die wir eben haben, die uns vertritt, die kann gut sein, die kann schlecht sein. Aber das ist jetzt kein Prozess, dass wir die immer wieder bestätigen müssen, auswählen müssen und dass wir dann so entscheiden müssten. Und das ist natürlich eine Art von Politikverdrossenheit, die noch weit über das hinausgeht, was wir so als Politikverdrossenheit bezeichnen. Also das ist eben schon so, dass ja, die Abwesenheit von Politik in unserem Sinne.
Florian, ich danke dir für diese Einschätzungen. Heute war ein Tag, wo es gut war, anlässlich des ersten Jahrestags der Festnahme von Nawalny mal auf die innenpolitische Stimmung im Land zu gucken. Dafür vielen Dank.
Danke dir auch, Barbara.
Immer diese Schlussfloskel, mir fällt keine ein. Wer eine gute Idee hat, wie ich mich abwechslungsreich verabschieden kann, der möge mir bitte schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Am Mikrofon war Barbara Schmidt-Matern. Danke und bis bald.